Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und so schnell kann es mit dem Wiederhören funktionieren. Gestern noch die Sonderfolge zur langen Nacht des Rugbys, den Oscars des französischen Rugbys. Heute schon mit den Ergebnissen und natürlich allem, was im französischen Vereinsrugby am Wochenende so passiert ist. Gehen wir vielleicht am Anfang einmal die Gewinner der verschiedenen Kategorien durch. Leo Colli ist die neue Entdeckung der vergangenen Saison. Ich hatte mein Geld auf jemand anderen gesetzt, aber ich habe ja kein Geld gesetzt, auf Ange Capuozzo. Leo Colli hat zwei Kategorien gewonnen, auch bester Zweitligaspieler des vergangenen Jahres. Das ist durchaus nachvollziehbar. Aber ich hatte ihm ja unter anderem den besten Zweitligaspieler Award verliehen, weil ich ja gedacht habe, dass jemand anders die beste Neuentdeckung wird. Er also mit zwei Awards nach Hause. Der aktuelle Neuner von Montpellier. Bester siebener Spieler, beziehungsweise bester Spieler der Super Seven Serie ist Johan de Meyer-Mecher geworden. Ich hatte mein Award an Cecil Africa gegeben, also auch dort lag ich nicht korrekt. Bester Trainerstab Montpellier, ich hatte Castre getippt, aber der Meister musste ja irgendwo auch gewürdigt werden. Letzten Endes ja natürlich auch keine kleine Leistung, Montpellier zum allerersten Titel zu führen, hat den Verein ja aus dem Abstiegskampf in der Saison davor direkt zum Meistertitel geführt, von daher durchaus nachvollziehbar. Mathieu Renal, bester Schiedsrichter, das wird man in Australien anders sehen, aber auch das keine, vielleicht nicht die größte Überraschung, aber gut. Beste französische Nationalspielerin Laure Sansus, da keine Überraschung, das hatten allem vornherein so getippt. Und Antoine Dupont, bester männlicher Nationalspieler, die beiden Gedrängehalbs von Frankreich, also hier mit den Awards, traditionell ja durchaus die beste Position für Frankreich. Keine Überraschung, also auf der Seite. Und bester Spieler der Top 14, Zach Mercer, hatte ich persönlich auch so getippt, aber dass sie den Titel tatsächlich einem Engländer gegeben haben, das ist dann schon ein kleines bisschen überraschend. Und apropos bester Spieler der Top 14, fangen wir doch mit dem, wenn wir schon zum Tagesaktuellen kommen, mit dem vierten Spieltag der Top 14 an, wie immer. Also, wie immer mit der Top 14, nicht mehr mit dem vierten Spieltag, aber naja. Einige Überraschungen, die ein oder andere Überraschung war dabei. Perpignan hat sein 120-jähriges Jubiläum würdig gefeiert, durften zu Hause antreten gegen Toulon. Catalan und Provençal oder Provençaux vielmehr, ja durchaus mit sehr guten Beziehungen. In der provenzalischen Hymne werden ja die Katalanen auch besungen. Große sprachliche Ähnlichkeiten durchaus auch. Also ein würdiger oder ein passender Gegner für diese Jubiläumsfestivitäten. Ein Sondertrikot, in dem Perpignan gespielt hat. Himmelblau mit goldenen Patches unter den Armen und goldroten Streifen auf den Trikotnummern. Ansonsten nur Himmelblau mit weißem Kragen und dem ganz alten Logo auf der Brust. Ein wenig, es ist ein nettes Sondertrikot. Nichts Besonderes, was ein bisschen schade ist. Jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn man ein Jubiläumstrikot in der Form macht, es sieht halt nicht aus wie ein Retro-Trikot, es sieht nicht aus wie ein Jubiläumstrikot, es sieht halt einfach aus wie ein himmelblaues Trikot, wenn man ehrlich ist. Ja, das Logo ist ein anderes und das kann man durchaus sehr schön finden, es ist auch sehr nett, aber es ist halt nichts Besonderes, wenn man 100% ehrlich ist. Und für die 120 Jahre hätte man sich dann doch vielleicht was anderes überlegen können, auch wenn ich natürlich weiß, dass die Trikots damals durchaus recht schlicht waren. Aber gut, erster Saisonsieg für die Katalanen, 19-13 letzten Endes gewonnen gegen Toulon. Sehr katastrophale Wetterbedingungen, also das war schon, das Spielfeld glich schon mehr einem Moor als einem, Spielfeld. Entsprechend auch recht highlightarm die Partie. Ein sehr schöner Versuch von Usap aus der ersten Hand. nach dem Gedränge raus einen Spielzug schön zu Ende gespielt. Und Mathieu Acebes mit dem Versuch in der Ecke wurde einmal überprüft, aber Fuß war nur oder war nicht auf der Auslinie anders, als es vielleicht gedacht werden konnte. Toulon, die dann in der zweiten Halbzeit am Ende noch auf dieses 19:13 rankommen konnten, einen Versuch gelegt haben in der 80. Minute, aber selbstverständlich dann mit 0 Punkten nach Hause fahren. Toulon mit sehr durchwachsenen Ergebnissen, 2 Heimsiege, auch nicht hundertprozentig souverän. Gegen Bayonne war das Ergebnis letzten Endes eindeutig, aber man lag, 45, 50 Minuten hinten, bevor man dann richtig aufgedreht hat. Gegen Clermont hatte man das Spiel völlig unter Kontrolle, bevor man es dann fast wieder am Ende noch aus der Hand gegeben hätte. Auswärts diese hohe Niederlage, 28:3, glaube ich, war es in Toulouse. Und jetzt also diese 19:13 Niederlage in Perpignan, die ja bis jetzt noch sieglos waren, nicht ganz punktlos, einen Defensivbonus haben sie geholt, aber bis jetzt nicht wirklich überzeugt haben. Das ist dann vielleicht doch wenig. Perpignan, wichtig, dieser erste Sieg. Nächste Woche haben sie ein Heimspiel gegen Castres. Dann ist das erste Mal, oder sagen wir mal, sind sie in einer guten Position, diese gute Leistung zu bestätigen. Letzte Saison haben sie es nicht geschafft, 2 Spiele in Folge zu gewinnen. Das wäre dann jetzt doch eine gute Gelegenheit. Bayonne hat 20:15 gegen Bordeaux gewonnen. Zweiter Heimsieg gegen ein Top-6-Team. Oder zweiter Heimsieg und zweiter Heimsieg gegen ein Top-6-Team. Das ist schon sehr solide, was der Aufsteiger da macht. Und ich denke auch eine Sache, die Katalanen aus Perpignan durchaus sehr nervös machen dürfte. Bordeaux findet nicht zu seinem Spiel. Ja, als dann in der 50. Minute Christopher Rios direkt alle drei erste Reihe oder die erste Reihe und die zweite Reihe komplett ausgetauscht hat in einem Stück, da haben sie ein bisschen mehr Energie gehabt und man hat gesehen, okay, da war noch echt Druck dahinter, aber man hat nicht wirklich zu seinem Spiel gefunden. Auch dieser 20-Meter-Maul von Bayonne, das darf dir eigentlich nicht passieren, dass du so ein Ding kassierst. Und dann eigentlich gutes Gedränge. Wird dann im letzten Gedränge, wo du noch die Chance auf den Sieg hast, kommt dann ein Pascal Côté ins Spiel. Der ein klasse Typ, versteht mich nicht falsch, aber er ist halt jetzt auch nicht unbedingt, der große oder der große Scrummager, wo du sagst, okay, also dass der dieses Gedränge nochmal komplett auf den Kopf dreht, also nicht wortwörtlich, ne? Aber hätte man jetzt auch nicht unbedingt gemacht. Natürlich war das Gedränge in Narbonne auch immer eine Sache, wo man sagt, okay, ist gut, er hat sich ja bewiesen, er ist aus Narbonne wieder, hat er immer mal wieder versucht, zu größeren Vereinen zu kommen. Perpignan hat er eine Saison gespielt, war in Perpignan eine Saison gespielt, hat er nicht wirklich. Oyonnax genauso. Ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber es ist ein Spieler, mit dem ein Gedränge wie das von Bordeaux eigentlich klarkommen müsste. Und dass man sich da so auf den Kopf stellen lässt, gut. Ich meine, wir haben drüber geredet, in Bordeaux hat man schon das Gefühl, dass Ende letzter Saison einiges kaputt gegangen ist. Und es ist sicherlich zu früh, die Trainerfrage zu stellen. Aber wenn wirklich ein so maues Klima herrscht in der Mannschaft oder ich sag mal zwischen Trainer und Spielern ein so schwieriges Verhältnis besteht, dann muss sich der Verein sicherlich schon oder muss sich Laurent Marty als Präsident durchaus die Frage stellen, ob das so weitergehen kann. Aktuell ist nach nur 4 Spieltagen Bordeaux auf dem 13. Platz, auf dem Relegationsplatz. 1 Sieg, 3 Niederlagen. Das ist für ein Team, das Titel an Ambitionen und Titelansprüche hat, sicherlich wenig oder sicherlich zu wenig, aber gut, es ist wie es ist. Bayern kann definitiv mit seinem ersten Block sehr zufrieden sein, 2 Siege, 2 Niederlagen, 2 Heimsiege, 2 Auswärtsniederlagen und noch dazu diese sehr unglückliche Niederlage in Paris, die absolut nicht hätte sein müssen und ich sag mal, die trotz allem gute Leistung in Toulon, auch wenn sie vielleicht nur 50 Minuten gehalten hat, aber trotzdem, wir können sehr zufrieden sein. Das ist schon mal ein vielversprechender Start, also für einen Klassenerhalt ist das definitiv erstmal ein guter Start. Natürlich, die Saison ist noch lang, aber im Gegensatz zu Perpignan und Brive, die jeweils nur einen Sieg haben und weitem nicht unbedingt so überzeugt haben, ist das schon mal vielversprechend. Kommen wir zu Castro Brieve aus in Anführungszeichen deutscher Perspektive sicherlich das interessanteste Spiel. Oskar Rixen mit seinem ersten Spiel von Beginn an. Hatten ja letzte Woche schon drüber geredet, dass er deutlich früher an Spielzeit kommt, als man gedacht hat. 60 Minuten hat er letzten Endes gemacht. Auch mit einer sehr soliden Leistung hat einen Stern von Midol gekriegt. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, einen Stern von drei, aber erstens drei hat in diesem Spiel niemand gekriegt und du kannst auch null Sterne kriegen. Er hat sich also durchaus ausgezeichnet in einem Spiel, über das man am besten deutlich weniger sagt als, oder je weniger man sagt, desto besser. Hat, wie wir jetzt gelernt haben, Oskar Rixen hat keine Top-14-Lizenz gehabt. Hat letzte Woche eine Medical oder einen Vertrag als Medical Joker für Brieve gekriegt. Sollte ursprünglich nur in der U23 bleiben, weil er ja kein Jeeve ist. Mir fehlt noch ein Jahr in der U23 in Frankreich, um diesen Jeeve-Status zu kriegen, der ja wichtig ist für Spielzeit. Du darfst nur eine bestimmte Anzahl von nicht in Frankreich ausgebildeten Spielern auf dem Platz haben und von daher wäre es schon wichtig, dass er dieses Jahr noch größtenteils in der Akademie verbringt. War ja zum Beispiel auch bei Gela Aprasice in Montpellier der Fall. Von daher ist das nicht unbedingt verwunderlich, hat aber aufgrund der Verletzungssituation im Brief jetzt eben diesen 3-Monats-Vertrag gekriegt und kann in der Zeit sicherlich sehr wichtige Erstliga-Erfahrung sammeln, aber, und das sagen wir besser jetzt früher als später, man darf sich nicht wundern, wenn er dann eben mit Ablauf dieses Medical Joker-Vertrags erstmal vorläufig in dieser Saison keine weiteren Erstligaspielzeiten kriegt, damit er eben in der U23 spielen kann, damit er eben diesen Jeeve-Status kriegt, was ihm langfristig eben dann deutlich mehr Spielzeit geben wird. Jetzt kann man natürlich wieder über dieses alte Thema anschneiden, bringt das wirklich was, diese ganze Jeeve-Geschichte, und vor allem sollten große Rugby-Nationen wirklich so protektionistisch sein. Jetzt kann man natürlich sagen, die Franzosen sind immer noch deutlich besser als alle anderen großen Rugby-Nationen. In England, und mal, wenn du Jeeve bist, darfst du zumindest noch für andere Nationalmannschaften spielen, das ist kein Problem. Das ist in England oder Neuseeland ja nicht der Fall. Du musst spielberechtigt für England oder Neuseeland sein. Irland ist es sehr, sehr ähnlich, auch wenn sie da keine offiziellen Regelungen haben, sondern das Ganze sehr informell halten. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, aber solange dieses System ist, wie es ist, ist das für sein eigenes Gut, langfristig dann eben deutlich mehr Spielzeit haben zu können. Ich meine, wir haben es ja gesehen, ich meine, selbst Scott Spedding, der berechtigt oder nicht lange französischer Nationalspieler war, als Südafrikaner, kein Jeeve, ne, und hat auch diesen Jeeve-Status nicht gekriegt. Er war keine 3 Jahre im französischen Nachwuchsleistungszentrum, wenn man so formulieren kann, oder so nennen kann, und entsprechend hat er keine Spielzeit mehr gekriegt, obwohl er zu dem Zeitpunkt noch französischer Nationalspieler war. Von daher, besser, er kriegt diesen Status, als am Ende nicht spielen zu können, weil da kann er dann noch so gut sein, da es Geld- und Punktabzüge geben kann, wenn man nicht genug Jeeve aufstellt, im Schnitt über die Saison, besser so rum. Das ist zwar unglücklich, und vor allem, wenn er jetzt eben sehr früh eben diese sehr guten Leistungen zeigt, aber es ist eben dann doch besser so rum. Lyon hat 33-27, Spiel ist 12-6 ausgegangen, Castres hat natürlich gewonnen, katastrophales Spiel von beiden Seiten letzten Endes, aber von Castres fast noch mehr, die ein sehr starkes Antispiel gemacht haben, zumal in der zweiten Halbzeit dann diese riesigen Regenfälle eingesetzt haben und da kam dann gar kein Spiel mehr zustande, brauchen wir nicht drüber reden. Lyon hat 33-27 gegen Stade Français gewonnen, etwas überraschend, da Lyon doch unglaublich indiszipliniert war, doch deutlich indisziplinierter als Stade Français, trotzdem gewonnen. Stade Français war etwas unglücklich kurz vor Ende des Spiels, Baptiste Couillou, dass er 1-22 einen Penalty schnell spielt und der Versuch, der dann von David Niniashvili zu Ende gebracht werden kann, um auch eben auf diese 33 Punkte zu kommen, Stade Français, oder dann 33-22 zu kommen, Stade Français noch mit einem Versuch nach einem Maul in der Ecke, aber ohne die Erhöhung dann eben auch ohne Defensivbonus. Da wäre für Paris mehr drin gewesen, die fast das beste Spiel der Saison gemacht haben. Kein besonders gutes, aber das beste Spiel der Saison, was traurig genug ist. Aber man kommt dann eben trotzdem mit leeren Händen nach Hause. Aktuell auf dem 6. Tabellenplatz. Glaube nicht, dass sie sich bis Ende der Saison dort oben halten werden, wenn das so weitergeht. Aber gut, apropos nicht so weitergehen, Montpellier haben 43-17 gegen Pau gewonnen zu Hause. Man muss auch dazu sagen, dass Montpellier stark rotiert haben. Es ist nicht so, als wäre da der französische Meister angetreten und hätte alles in seinem Pfad niedergewalzt. Nein, sie sind nicht in Bestbesetzung angetreten. Sie haben stark rotiert mit Louis Fourcens Baudet auf der 10, unter anderem Thomas Darmon auf der 13, Marco Tolenje, der nicht allzu viel Spielzeit bekam, Tyler Duguid, der nicht allzu viel Spielzeit bekommen hat, Vincent Guidicelli, der nicht allzu viel Spielzeit bekommen hat, Chovac, der nicht allzu viel Spielzeit bekommen hat, Enzo Forletta, der auch nicht so viel gespielt hat letzten Endes, Pierre Lucas, Zack Mercer nur auf der Bank, ist dann natürlich so eine Sache, wo du sagst, ja gut, dann klassischer Pass von Po, wo die Spieler mental diese Auswärtsniederlage einkalkuliert zu haben scheinen, wenn sie sich wirklich weiter nach oben orientieren wollen, da sagen sie ja seit Jahren, dann müssen sie auch mal anfangen, auswärts zu gewinnen. Also wird das nichts. Toulouse hat 37-10 gegen Racine gewonnen. Letzten Endes eine relativ klare Sache. Der eine versucht, den Racine gelegt haben, Donovan Tau Fefenua, der als Winger vier Stürmer mit über die, naja, drei Stürmer und Kapurzo hat er vorher liegen lassen. Aber mit vier Spieler über die ins Mahlfeld trägt und dann ablegt, das darf eigentlich auch nicht passieren. Aber trotzdem mit Offensivbonus gewonnen, das Stade Toulousain. Herausragende Leistung von Ange Capuozzo. Der erste Versuch sehr schön rausgespielt. Das war schon, wie wurde es formuliert, Barbarian-esque. Sehr schöne Finte von einem schnell angespielten Penalty, Dupont, der antäuscht, und Emmanuel Meafou, der den Ball dann über die Linie crasht. War schon recht schön. Gute Leistung von Toulouse, der zweite Sieg mit Offensivbonus zu Hause. Auswärts noch nicht ganz auf der Höhe, aber zu Hause das, was man erwartet. Man sieht aber trotzdem, es bleibt dabei, Toulouse haben große Probleme, wenn man ihren Rhythmus stört, wenn man die Rucks länger hält, wenn man sie in Rucks überhaupt zwingt. Das ist ja eine Sache, die Toulouse auch sehr gerne versucht zu vermeiden, einfach den Ball im Spiel halten. Hat nur für Racing eben nicht besonders gut geklappt. Aber gut, das ist manchmal, wie es ist. Clermont hat 22-13 am Sonntagabend gegen La Rochelle gewonnen. Wichtigster Faktor in diesem Sieg war sicherlich die Verletzung von Antoine Astoy in der 7. Minute, danach dann mit Dylan Lates auf der 10, der ja kein gelernter Zehner ist, das muss man halt so sagen. Man hat dem Spiel schon sehr stark angemerkt, dass da ein Spielmacher fehlt. Er hat sein Bestes gegeben, er hat auch nicht wirklich schlecht gespielt in dem Sinne, aber eine wirklich gute Leistung war es dann eben auch nicht passiert. Damit dann auch das letzte ungeschlagene Team mit der ersten Niederlage. Gut, sie haben ja noch Ersatz, Pierre Poplin beispielsweise, haben sie ja noch im Kader. Muss man sich also keine gigantischen Sorgen drum machen. Kommen wir zu Pro D2. Dort hat Vannes 27-30 in Colomiers gewonnen. Der dritte Sieg in Folge in Colomiers. Man kann sagen, dass Marcel Benichoux ist ein Stadion, das ihnen sehr gut liegt. Damit auf den dritten Platz vorgerückt nach 5 Spielen, 3 Siege, 2 Niederlagen, 2 Heimsiege, 1 Auswärtssieg. Damit kann man insgesamt sehr zufrieden sein. Erik Marx hat nicht gespielt. Insgesamt von den drei deutschen Spielern in der zweiten Liga nur einer aktiv. Julius Nostadt kam von der Bank für Provence, dazu kommen wir noch. Aber Erik Marx nach seiner guten Leistung in der letzten Woche, diese Woche jetzt wieder geschont. Für Colomiers natürlich, Colomiers ist eine Mannschaft, die ohnehin nur bedingt heimstark ist. Das Benichoux ist keine Festung in dem Sinne. Allerdings dafür auch auswärts nicht so schlecht. Also das gleicht sich dann wieder aus, aber insgesamt natürlich trotzdem nicht konstant genug, um wirklich dauerhaft ihm vielleicht auch mal in die Top 4 vorzustoßen und nicht nur in die Top 6. Biarritz hat 32-23 gegen Carcassonne gewonnen. Carcassonne, wie bereits erwähnt, ohne Chris Hilsenbeck. Letzten Endes auch ein recht souveräner Sieg. Carcassonne, die viel zu spät aufgewacht sind und sich ja nochmal auf diese 23 Punkte rangekämpft haben. Und Biarritz mit den Offensivbonus genommen haben. Aber trotzdem ist es natürlich, wenn du ein halbes Spiel spielst, ist das zu wenig. Carcassonne damit auf dem 15. Platz aktuell, also auf einem Abstiegsplatz. Das ist noch viel zu wenig. Da muss noch deutlich mehr kommen. Man muss aber trotzdem auch wirklich sagen, dass Carcassonne, selbst in den Spielen, die sie gewonnen haben, also wie zum Beispiel gegen Béziers, nicht die bessere Mannschaft waren. Nach der sehr erfolgreichen Saison kommt jetzt also dieser kleine Absturz. Muss man abwarten, was draus wird. Letzten Endes werden sie sich aber, wenn man realistisch bleibt, mit einem gesicherten Mittelfeldplatz durchaus zufrieden geben können. Auch wenn es nicht das ist, was man vor der Saison vielleicht gehofft hat, aber realistisch gesehen ist das durchaus in Ordnung. Grenoble aktuell überraschend Tabellenführer, 17 zu 9 gegen Aurillac gewonnen. Aurillac natürlich kein wirkliches Auswärtsteam. Daher durchaus zu erwarten, dieses Ergebnis. Wirklich souverän war es aber noch nicht. Sie haben ihre Punkte geholt, aber in Bestform kann man nicht behaupten, dass der FCG schon, oder dass man beim FCG in der Form von einem Aufstiegskandidaten reden sollte. Das wäre, glaube ich, ein wenig sehr verfrüht. Oyonnax hat 23 zu 6 gegen Nevers gewonnen. Keine Überraschung in dem Sinne. Man nähert sich der Bestform. Immer noch in vielen Momenten etwas zu unpräzise und nicht opportunistisch genug, wenn man es so formulieren kann, aber man nähert sich dem an. Für Nevers ist das natürlich etwas schade, etwas enttäuschend, auch genauso wie Provence Rugby noch unten mit drin, da möchte man und kann man langfristig nicht bleiben, aber auch dieses Ergebnis ist noch nichts, wo ich irgendwo Schwarzmalerei betreiben würde. Massy? Mit dem ersten Sieg der Saison 23 zu 21 haben sie am Ende gegen Provence Rugby gewonnen. Etwas überraschend. Nicht, dass sie gewonnen haben. Man hat ja durchaus zwischenzeitlich gemerkt, dass sie nicht so weit weg sind von diesem Sieg. Sie haben knapp verloren und sie haben sehr gut mitgehalten in anderen Partien. Aber in dieser Partie war es dann doch etwas überraschend, weil sie die letzten 10 Minuten in zweifacher Unterzahl gespielt haben. Da hätte ich dann von einer Mannschaft, die ja wie Provence Rugby, die ja theoretisch, also zweifache Unterzahl natürlich, weil Maité eine gelb-rote Karte gesehen hat und dann ein verletzter Spieler, ich habe vergessen welcher, konnte nicht ersetzt werden. Ach so, genau, Hakler. Er ist Hakler, sein Ersatz, Gaëtan Pichon, war verletzt. Deswegen ist er wieder reingekommen, musste also wieder raus und in dem Gedränge ohne Druck muss man dafür ja einen anderen Spieler noch auswechseln. Deswegen 13 gegen 15. So rum war es. Die Regel kannten wir ja schon, hat ja auch, weiß nicht, war es Italien, Argentinien oder Italien oder Argentinien, die damit Probleme hatten. Ich glaube, Italien gegen Irland oder Irland gegen Italien, vielmehr so rum war es in Dublin, wo die Regel aus der Prominenz zum Einsatz gekommen ist. Sie ist nicht zwangsläufig neu, aber immer noch eine schwachsinnige Regel. Aber gut, Provence Rugby hat in der Zeit nur einen Versuch geschafft, in der 74. Minute eben auf dieses 23-21 ranzukommen. Kann man dann eben halt auch, oder muss man dann eben auch sagen, wenn du zweimal in Überzahl hast, als Team mit Playoff-Ambitionen, dann musst du so ein Spiel gewinnen. Jos Nordstedt kam von der Bank zur Halbzeitpause. Konnte aber eben halt auch nicht die große Wende in diesem Spiel herbeiführen. Soyon Guilhem hat 19 zu 10 gegen Béziers gewonnen. Der andere Aufsteiger mit sehr soliden Leistungen, bis jetzt zweiter Heimsieg nach dem Sieg am ersten Spieltag gegen Vannes. Insgesamt durchaus solide Leistung. Achso, Massy, Provence Rugby. Laut offiziellen Zahlen waren 2000 Leute im Stadion. Ich habe keine Ahnung, wo genau diese 2000 Leute hätten sein sollen. Es erscheint mir nicht wie eine korrekte Zahl. Die Hälfte davon vielleicht. Ich hätte eher auf 800 getippt. Falls jemand von euch bessere Bilder von dem Spiel hat, wo man diese 2000 Leute sehen kann, lasst sie mir gerne zukommen. Ja. Soyon Guilhem, oh, gerade dabei sind, weil da eben auch nicht so viel mehr Leute im Stadion waren, aber Soyon Guilhem, da hat man auch gesehen, weiß man zumindest, dass die Haupttribüne voll ist. 1800 Leute oder was da gewesen sein soll, das kann ich schon eher glauben. 19 zu 10 letzten Endes, keine Glanzleistung, aber ein souveräner Sieg gegen Béziers kann man nicht sagen. Das ist vollkommen in Ordnung. Zwei Mittelfeldteams, die ein mittelmäßiges Spiel machen, das ist vollkommen in Ordnung. Montauban, auf der anderen Seite, haben mit Offensivbonus gegen Mont-de-Marsan gewonnen. letzte Saison die einzigen, beziehungsweise die ersten, die Mont-de-Marsan versuchlos gehalten haben, haben sie dieses Mal nicht geschafft, aber trotzdem das erste Mal, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, Mont-de-Marsan sind richtig gestolpert. Das war eine sehr komplette Leistung vom ISM, die nochmal unterstreichen, dass sie in diesem Jahr wirklich vielleicht nicht um den Aufstieg, aber um die oberen vier Plätze mitspielen wollen. Aktuell sind sie Achter, aber das war schon eine sehr solide Leistung. Ist immer noch Luft nach oben und es bleibt abzuwarten, was aus diesen zwei Punkten ein Abzug wird. Diesen zwei Punkten, wenn sie diese zwei Punkte zurückkriegen, dann sind sie auf dem, werden sie auf dem fünften Platz. Ich glaube nicht, dass sie diese zwei zurückkriegen, weil die zwei ja schon das Resultat aus der Revision sind. Hatten ja eigentlich fünf Punkte Abzug gekriegt, drei wurden jetzt auf Bewährung zurückgenommen. Glaub also nicht, dass sich da wirklich was ändert. Rouen haben 13-16 gegen Agen verloren zu Hause. Ändert nichts an dem insgesamt sehr soliden Saisonstart. Aber nach fünf Spielen sind sie auf dem sechsten Platz. Drei Siege, zwei Niederlagen, darunter jetzt diese eine sehr knappe Niederlage. Das ist insgesamt schon okay. Aber es wäre halt auch mehr drin. Muss man auch in Fairness sagen. Aber ich finde es nicht dramatisch. Ist die dritte Saison auf diesem Niveau, vierte Saison auf diesem Niveau überhaupt. Und darunter die eine unterbrochene Saison, die muss dann jetzt die dritte Saison auf dem Niveau sein. Dass Spieler, Trainer, Verein noch nicht ganz auf diesem Niveau angekommen sind, wo sie solche Spiele tatsächlich zu Ende bringen können, dass da noch ein gewisser Lernprozess dabei ist und es ein kontinuierliches Verbessern ist, das finde ich in Ordnung. Agen freuen sich über einen Auswärtssieg, klar, die haben auch noch nicht wirklich das gezeigt, was sie gerne hätten zeigen wollen. Aber ich finde es okay. Rouen, sie haben Defensivbonus geholt, sie haben Punkt geholt. Das ist für das, was es ist, erstmal vollkommen in Ordnung. Und damit kommen wir auch schon zur National. Pro de Deux setzt ja nächstes Wochenende erstmal einmal aus. Nach den fünf Spielen, der erste Block ist durch. Und wir kommen erstmal zur National, die auch nächstes Wochenende erstmal einmal aussetzt. Der erste Block ist auch durch. Das ein oder andere sehr eindeutige Ergebnis war dabei. Unter anderem hat Albi 41-15 gegen Narbonne gewonnen. Narbonne hat man angemerkt, dass man wirklich noch dringend auf der Suche nach einem Zehner war. Den haben sie jetzt mittlerweile gefunden. Tom Palmer hat letzte Woche unterschrieben, ja, 200 Erstligaspiele in England, hauptsächlich für Bath. Dort Stammspieler, ohne jemals wirklich zu glänzen, aber erstmal so rum, aber Stammspieler hinter den Verbindern, die Bath immer hatte, natürlich auch ein bisschen schwierig, da aus dem Schatten hervorzukommen, aber für einen Drittligaverein, oder sagen wir für einen mittelmäßigen Drittligaverein, aber natürlich ein großer Coup. Albi kommt langsam zusammen, nur nicht ganz so gut, wie sie es, oder so halb dominant, wie sie es im letzten Jahr waren, aber man nähert sich an. Sind ja bis jetzt in den vier, fünf Jahren, die sie jetzt in der dritten Liga sind, immer ins Halbfinale gekommen. Daher gehe ich davon aus, dass es auch dieses Jahr durchaus wieder drin ist. Haben ja unter anderem aktuelle italienische Nationalspieler jetzt verpflichtet der Winger, den sie verpflichtet haben, hat letztes Jahr noch einige Spiele in Six Nations gemacht. Luca Sperandio, weiß ich mal, Italienisch ist nicht gut. Man hat also gewisse Ambitionen in jedem Fall. Nizza hat seinen ersten Saisonsieg geholt im vierten Spiel. 15-25 haben sie in Syrennes gewonnen. Kurt Haupt durfte von Anfang an ran. Endlich der erste Sieg, muss man sagen. Sie hatten ja einen katastrophalen Saisonstart. Vor allem für das Budget, das der Verein hat, für die Neuverpflichtungen, die sie geholt haben. Stefan Armitage immerhin, der seinem Heimatverein noch an der letzten Saison oder in seinem Heimatverein noch mal eine letzte Saison spielt. Er hat letzte Saison noch durchaus sehr gut Top 14 gespielt. Es hat gedauert, dass sich dieser Verein findet. Ja, erst spät den neuen Trainerstab gefunden. Auch wenn es sicherlich eine gab, die in Frage gestellt haben, weshalb es überhaupt einen neuen Trainerstab gebraucht hat. Aber gut, man hat sich so entschieden. Man hat lange gebraucht und die Vorbereitung war nicht die beste. Aber vielleicht war das dann jetzt endlich dieser Moment, wo man sagt, okay, es klickt jetzt und wir können nach oben angreifen und das wird was. Mal schauen. Ne? Bourgoin hat 28-26 gegen Dax gewonnen. Dax natürlich immer im Defensivbonus. 5000 Leute waren im Stadion, das ist eine sehr solide Zahl. Bis jetzt Narbonne ja mit jeweils 4000 Zuschauern der beste Verein. Tarbe hat das jetzt überboten. weiß ich, was das Letzte, was jetzt hat, wurde jetzt festgestellt, dass die Brasserie im Stadion oder das Stadionrestaurant die letzten 20 Jahre ohne Genehmigung gearbeitet hat, wurde jetzt also erstmal geschlossen. Tja, hätte man die anderen beiden Tribünen nicht renoviert, wäre das vielleicht nicht aufgefallen. Aber gut, ja, es geht immer drunter und drüber. Naja, immerhin dieser solide Sieg, DAX, die am Ende noch auf, die am Ende nochmal zwei Versuche gelegt haben, um nochmal knapp ranzukommen. Die Chance hatten sie nochmal, das Spiel richtig zu drehen, ganz am Ende, aber dazu kam es dann doch nicht mehr. Bourgoin möchte an dieser Stelle einmal raus, so ein sehr solider 35-Meter-Maul. Sieht man auch nicht so oft auf dem Niveau. Vielleicht für mich aktuell das Team der Saison. Na klar, wir sind jetzt bei 4 Spieltagen, aber nachdem man im letzten Jahr ja bis kurz vor Ende tief im Abstiegskampf gesteckt hat, mit dem sehr jungen Team hat man sich jetzt und dann sich erst so im Laufe der zweiten Saisonhälfte so richtig zusammengefunden hat und dann hat es Klick gemacht und dann hat man angefangen zu gewinnen. Und den Schwung haben sie mit in die neue Saison genommen. Und wie gesagt, 2 der 4 Tribünen wurden komplett neu gemacht. Ich weiß nicht genau, wie es weitergeht, aber ich kann mir vorstellen, dass es weitergeht. Da steckt eine ganze Menge Aufbruchstimmung im Verein drin und man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Tarbe mit Maxim Oldmann haben 44-17 gegen Rennes gewonnen. Besagter Maxim Oldmann, auch einer der besten Spieler auf dem Platz. 2 Versuche, 1 Penalty, also 13 Punkte hat er beigetragen. Gegen den Aufsteiger aus Rennes, die ja durchaus nicht die einfachste Anreise hatten. Weiß nicht, ob sie in dem Hotel übernachtet haben. Das weiß ich gar nicht. Ich hoffe es für sie. Sonst ist das ein sehr langer Tag und das würde einiges erklären. Aber ja, 44-17 letzten Endes, relativ eindeutiges Ergebnis. Rennen mit 4 Niederlagen aus 4 Spielen auf dem letzten Platz. Das ist letzten Endes das, was auch durchaus zu erwarten war. Von daher dieses Ergebnis nur bedingt überraschend. Natürlich trotzdem ein wichtiges Erfolgserlebnis für einen Verein, der durchaus schwierige Zeiten hinter sich hat und vor allem auch immer noch vor sich hat. 800 Zuschauer wohl nur. Nicht mal in den 4-stelligen Bereich zu kommen, ist für einen Verein wie Tarbe keine Armutszeugnis zwangsläufig, aber sagen wir mal ein Zeugnis dessen, was der oder Zeugnis der Arbeit, das der Verein noch vor sich hat. Sie müssen viel Vertrauen zurückgewinnen. Aber vielleicht ist das ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Valence Romans mit Tim Menz in der Startaufstellung, er hat 60 Minuten gespielt, 42-0 gegen den anderen Aufsteiger Carcarenière. Keine Überraschung, auswärts Carcarenière bis jetzt noch nicht wirklich doll. Sie haben letzte Woche das erste Heimspiel gewonnen, aber Valence Romans sind das beste Team der Liga. Und da ist es dann auswärts und Sieg nicht wirklich überraschend. Ich glaube, das kann man weiter kommentarlos stehen lassen. Bourg-en-Bresse hat 35-16 gegen Blagnac gewonnen, auch mit Offensivbonus. Auch das keine große Überraschung. Blagnac letzte Saison schon auswärts nicht wirklich eine große Macht. Verein, der sich wirklich auf die Heimspiele konzentriert, sehr viel auf die eigene Jugend konzentriert und dann eben auch fast wirklich nur zu Hause die Leistungen bringt. Das ist auch nicht überraschend. Gerade bei den ganzen jungen Spielern, die sich erst an dieses Niveau gewöhnen müssen, ist das vielleicht auch in Ordnung. Man hat ja keine Aufstiegsambitionen in dem Sinne. Man möchte nicht absteigen, gesichert am Mittelfeldplatz. Aber dann ist es auch okay, wenn man, sagen wir, nur 50% der Spiele spielt. Bourg-en-Bresse noch nicht wirklich, auch trotz dieses Ergebnisses, immer noch nicht wirklich da, wo man sein möchte. Man muss noch daran arbeiten, wirklich konstanter zu werden, bisschen präziser zu werden und dann kann es auch mit dem direkten Wiederaufstieg wieder klappen. Sie haben den Kader dafür, aber ein bisschen was muss schon noch kommen. Ein bisschen mehr muss noch kommen, gerade gegen Vereine wie Blagnac, die auswärts wirklich nicht die größten Ambitionen haben. Chambéry hat 37-18 gegen Cognac gewonnen. Chambéry nicht in der dominanten Frühform der vergangenen Saison, da hat man ja wirklich aus den ersten 6 Spielen 6 Siege geholt. Davon ist man weit entfernt, 2 Siege aus 4 Spielen. Da geht schon noch mehr, aber trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Sie werden sich ärgern, dass sie keinen Offensivbonus geholt haben. Der wäre durchaus drin gewesen, wenn man ein bisschen konsequenter verteidigt hätte. Das wirkte zwischenzeitlich durchaus nachlässig. Vor allem der letzte Gegenversuch hätte nicht sein müssen. Und wenn sie da am Ende wirklich noch... Gut, sie waren 2 Mann in Unterzahl. Das muss man auch in Fairness sagen, sie waren 2 Mann in Unterzahl. Gut, also Konsequenz und Disziplin sind das Problem. Na gut, formulieren wir es so rum. Daran muss man arbeiten, sonst kann man nicht aufsteigen, das funktioniert nicht, aber es ist, wie es ist. Kurzer Blick auf die National 2, auf die vierte Liga. Favoriten haben weitestgehend gewonnen. Marcon Borreuil 23-15 gegen Aubenas, die theoretisch durchaus zu den Favoriten zählen würden. Nîmes hat 23-10 gegen Rumilly gewonnen. Auch da keine Überraschung. Ich gehe es halt mit der Reihe nach durch, ohne groß drüber zu reden. Grolet 18-10 gegen Macon. Bohnen 8-20 zu Hause verloren gegen La Seine. Bédarit, Châteauneuf-du-Pape hat 27-20 gegen Vienne gewonnen. Dijon hat eine Klatsche gekriegt vom Stade, oder beim Stade Métropolitain, Verein aus Lyon. 32-3. Oh Gott, das ist bitter. Also haben nicht alle, ja, ist der Metropolitan, sind schon nicht schlecht. Dijon hatte man aber durchaus mehr erwartet. Aktuell ein Sieg und zwei Niederlagen, das ist natürlich schon wenig. Tiros hat 23-32 gegen Osch verloren. Osch dafür, dass sie so vorsichtig an die Saison rangegangen sind, die gesagt haben, ja, wir sind ein kleiner Verein und wir sind... ja, also wir müssen uns ja erst noch anwagen und wir sind ein kleiner Verein. Ja, sehr souveräner Sorscher, drei Siege aus drei Spielen. Das war schon durchaus solide. Vor allem darunter auch zwei sehr eindeutige Siege. Muss man auch sagen, das erste war noch knapp und danach wurde es dann sehr eindeutig. Saint-Jean-de-Luz 20-13 gegen Florence. Anglais, ein sehr knappes Spiel, 24-23 gegen Périgueux von Richard Hill. Die sicherlich auch noch nicht da sind, wo sie sein möchten, nachdem man letzte Saison fast, oder erst im Halbfinale gescheitert ist, fast direkt eine Etage höher gespielt hätte, also nur das Minimalziel erreicht haben. Da ist noch Luft nach oben. Limoges 26-12 gegen Niort. Floirac 24-22 gegen Marmande. Und Mathieu Ducos, Lannemezan mit einem 32-6 Sieg gegen das Bassin d'Arcachon. Lannemezan muss man wirklich abwarten. Mathieu Ducos hat übrigens nicht gespielt dieses Wochenende, doch finanziell zu den etwas schwächeren Vereinen gehören, nur eine Handvoll von Profis, aber bis jetzt recht erfolgreich, spielen deutlich besser als das, was das Budget in der Theorie hergibt. Muss man abwarten, wie es da weitergeht. Kommen wir noch zur zweiten Liga der Frauen. Die erste Liga der Frauen ja noch, fängt ja erst Ende des Jahres an, nach der WM. Vorher kommt der französische Pokalwettbewerb. Dafür gab es ja die ersten Testspiele, unter anderem haben Montpellier und Toulouse unentschieden in BC gespielt. In der zweiten Liga, wo nicht ganz so viele Nationalspielerinnen sind, aber schon wieder im Spielbetrieb, der zweite Spieltag. Limoges hat 8-25 gegen Stade Français verloren. Stade Français mit dem ersten Spiel tatsächlich, haben letztes Wochenende ausgesetzt. Beziehungsweise das Spiel wird in 3 Wochen nachgeholt mit Favoritinnen für den Aufstieg. Es gibt ja durchaus eine Handvoll, ich sag mal 4 der 12 Teams, 11 Teams müssten es sein. Von diesen 11 Teams, 4 Teams mit Aufstiegsambitionen, Stade Français, Perpignan, La Rochelle und die Valkyrien aus der Normandie, also die Spielgemeinschaft aus Rouen und Caen, die haben alle 4 gewonnen. Perpignan 34-5 gegen Uelzou, La Rochelle mit einem 47-5 Sieg gegen den Rugbyclub Toulon Provence Méditerranée, was vorher La Valette, bla bla, diese Spielgemeinschaft aus der Provence war, die vor 2 Jahren noch in der ersten Liga waren. La Valette, oh Gott, wie hießen die denn damals? Es waren 4 Dörfer, die sich zusammengeschlossen haben. La Valette, Le Pradé. Ich komme nicht drauf. Jedenfalls jetzt unter diesen neuen Namen Rugbyclub Toulon Provence Méditerranée. Toulon Provence Méditerranée ist hier der offizielle Name der Metropolregion. Entsprechend also dieser neue Name, aber ohne wirkliche Aufstiegschancen, wenn man hundertprozentig ehrlich ist. Narbonne haben 24-20 gegen Dijon gewonnen. Etwas überraschend, was ist überraschend? Nicht überraschend, aber nachdem man zur Halbzeitpause noch 5-0 hinten lag, oder 7-5, irgendwas in der Richtung, also gut zurückgekämpft. Und die Valkyrien haben 3-13 in Clermont-la-Plaine gewonnen. Das war's tatsächlich dann jetzt von meiner Seite. Lang genug war die Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar. Und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.